und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder eine unglaublich spannende Gästin, die wir auch gleich begrüßen werden. Aber wie immer an dieser Stelle bin ich erst einmal ein klitzekleines bisschen unhöflich und begrüße mal meinen lieben Mitstreiter hier an meiner virtuellen Seite mit den allseits bekannten Worten. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja gut, wie immer. Hallo Marc, hallo Stefanie. Unser heutiger Gast beschreibt sich in ihrem LinkedIn-Profil selbst als Tech-Lawyer und Enthusiast für Digitization, schwierig rauszubringen. Sie ist Anwältin und Senior Associate in der Kanzlei Taylor Wessing in Hamburg und dort Mitglied der Praxisgruppe Technology, Media und Telekoms. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen dementsprechend im Datenschutz und IT-Recht. Und es ist eine glückliche Fügung, dass wir Sie heute in unserem virtuellen Studio begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Stefanie Richter.
Hallo ihr beide. Ich freue mich sehr, dass ich heute da bin.
Ja, wir freuen uns auch, dass wir dir heute mal so ein bisschen fragen dürfen, wie du denn da hingekommen bist, wo du heute bist. Und jetzt direkt mal so die Frage in den Raum. Irgendwann hatte die Stefanie mal ihr Reife der Zeugnis oder auch Abitur genannt in der Hand und wusste schon, ich will irgendwas mit Datenschutz machen und zwar am besten von der rechtlichen Seite. Nein, Spaß beiseite. Wie bist du auf die Idee gekommen, Jura zu machen?
Ja, ich glaube, als oder ich
bist du da hingekommen?
Ich glaube, als ich Abitur gemacht habe, da kannten noch nicht viele Leute Datenschutz. Zu Jura bin ich tatsächlich, also es gibt keine sehr spannende Geschichte dazu. Ich habe nicht tausend Dinge ausprobiert, sondern ich wusste von Anfang an, dass ich Jura machen würde. Ich habe viel in den Ferien immer bei meinem Papa mitgearbeitet, der in München in zahlreichen Unternehmen war. Ich durfte da mir immer die ganzen Abteilungen ansehen und habe dann irgendwann festgestellt, okay, die Rechtsabteilung finde ich am coolsten und das möchte ich später auch mal machen.
Ist denn dein Vater Jurist oder?
Nein.
Der ist also kein sonst irgendwie familiär vorbelastet?
Überhaupt nicht.
Was das angeht,
gar nicht.
Okay.
Also
okay.
Keine Juristen, auch die erste, die in der Familie studiert hat. Ja.
Okay. Das heißt, du hast dann angefangen, Jura zu studieren und zwar in München an der LMU. Und naja, wie stelle ich mir das jetzt irgendwie vor? Also es gibt ja irgendwie so Leute, die sagen, boah, ja, ich habe jetzt Jura angefangen zu studieren, das ist genau das Richtige für mich und andere stellen fest, boah, eigentlich habe ich es mir ganz anders vorgestellt, was ist das hier für ein Blödsinn, hoffentlich werde ich bald fertig. Wie war das bei dir?
Ja, ich hatte gar keine Ahnung, was mich erwartet, ich bin da so ein bisschen blauäugig rein. Ich habe auch, das ist mir immer noch ein bisschen peinlich, das zu erzählen, aber ich wusste auch tatsächlich bis zum 6. Semester nicht, dass wir ein Staatsexamen schreiben. Also ich habe so im Hintergrund immer so ein bisschen gehört und dachte mir so, ja, okay.
Bist einfach mal hingegangen.
Zwei davon. Genau. Einfach mal hingegangen, gucken, was kommt.
Aber der Prozess war mir irgendwie nicht so klar. Und ja, ich hatte schon zu kämpfen am Anfang im Studium. Ich fand es unglaublich schwer. Ich habe auch die ersten Probeklausuren mit 0 Punkten zurückbekommen. Und ja, ich habe zwar nie gezweifelt, dass ich es hinschmeiße und dass es nichts für mich ist, aber ich fand es schon irgendwie schwer reinzukommen. Und erst später dann, ja, eigentlich in der Examensvorbereitung für das erste Examen. Ja. Und da hat sich der Schalter umgelegt und da ging es dann.
Also ich habe ja keinen Jura studiert, aber ich weiß natürlich, wie es ist, wenn man neu an einer Universität ist und welche unterschiedlichsten Dinge einem quasi, einem Frischling quasi so ein bisschen im Weg liegen können. Und das ist auch sehr subjektiv. Jeder hat mit anderen Dingen so seine Herausforderungen. Was war denn für dich am Anfang bei diesem Studium so die größte Herausforderung? Oder gab es einfach zu viele Partys in München?
Also ich glaube, kleiner Fun Fact, am Anfang die größte Herausforderung war tatsächlich die sprachliche Umstellung. Mhm. Ich komme so ein bisschen außerhalb von München, eher aus der sehr ländlichen Gegend vom Dorf und da spricht man sehr stark Dialekt und als ich dann so nach München in die Uni kam und da so ganz normal gesprochen habe, habe ich gemerkt, so, oh, also viele Leute verstehen mich auch überhaupt nicht.
Wir verstehen dich jetzt sehr gut. Da hat sich einiges geändert.
Das will ich auch hoffen. Das ist jahrelanges Training. und es ging aber dann ganz schnell, dass man von Bayerisch auf Hochdeutsch umswitcht. Genau. Und ja, ich glaube, also ich kriege oft das Kompliment in Anführungszeichen, dass man es gar nicht mehr hört. Ich habe nur noch das rollende R. Das ist noch da.
Aber ein bisschen.
Ja. Aber ich habe mal den schönen Satz gehört, es ist nicht schlimm, wenn man hört, wo du herkommst, es ist nur schlimm, wenn man hört, dass du da nie weggekommen bist. das finde ich grundsätzlich sehr sympathisch. Aber wie war denn da, du hast jetzt gesagt, naja, das fiel so schwer am Anfang mit dem Studium. Musstest du dich so richtig reinkämpfen oder gab es dann auch, ist es dann irgendwann von alleine gut gegangen?
Nee, also ich musste schon kämpfen. Also ich musste das ganze Studium durch irgendwie kämpfen. Ich glaube, meine Noten waren auch sehr durchschnittlich bis zum Examen dann. Und ich fand, also die Eigenorganisation fand ich nicht so die Herausforderung. Das hat schon irgendwie geklappt. Aber diese, was man irgendwie in den Klausuren liefern muss, also dieses Gefühl dafür und auch dieses Verständnis für Jura insgesamt. Man lernt ja doch sehr fächerspezifisch und ich finde erst in der Examensvorbereitung und im zweiten Examen dann noch viel mehr, versteht man auch irgendwie die Zusammenhänge. Und ja, und dann natürlich, es ist ja schon eine psychische Belastung in gewisser Maßen, das Studium mit den ganzen Rückschlägen und dann fällt man mal noch eine Hausarbeit. Und der Konkurrenzdruck, der wird ja dann auch irgendwann immer mehr. Und ja, also das stärkt einen auf jeden Fall, aber.
Okay, jetzt hattest du irgendwann dein erstes Staatsexamen, wenn ich das richtig auf deinem CV entnehme. Das hast du ja noch in München gemacht, das erste Staatsexamen. Aber für das zweite Staatsexamen oder für das Referendariat hast du jetzt dann schon gesagt, so, auf Wiedersehen, Süddeutschland, ich will einen anderen Teil der Republik. Was war denn dafür der Grund, der Auslöser oder wolltest du einfach mal weg von zu Hause?
Ja, dafür muss ich nochmal auf das erste Examen zurück. Ich habe das erste Examen zweimal geschrieben, weil ich mit der Note im Erstversuch nicht so zufrieden war. Und dieses Jahr nochmal lernen und dann nochmal ein zweites Jahr schreiben, das hat mich ziemlich gestresst. Und ich war danach, ich war dann happy mit der Note, aber ich war danach an dem Punkt, dass ich mir da kurzzeitig gedacht habe, so, oh, ich weiß nicht, das zweite Examen und ob ich Jura noch überhaupt machen möchte. Und habe mir dann überlegt, was möchte ich denn eigentlich machen oder was finde ich toll? Und bin dann, hab festgestellt, dass ich Mode super spannend finde und wollte irgendwas in der Modebranche machen, um einfach mal ein bisschen den Kopf freizukriegen. Und habe dann aber festgestellt, dass man mit einem ersten Staatsexamen und Mode nicht so viel mehr machen kann, als in der Rechtsabteilung von einem Modekonzern zu arbeiten. Und so bin ich nach Hamburg gekommen. Da habe ich dann ein Praktikum bei Inditex, bei Zara gemacht in der Rechtsabteilung. Und genau, bin dann hier hoch, erstmal eigentlich geplant für ein halbes Jahr, habe mich dann aber hier in die Stadt und in meinen Verlobten verliebt und bin hier dann auch bin hier hängen geblieben.
Man bemerke die Reihenfolge.
Okay, jetzt hast du dann gemerkt, okay, das erste Staatsexamen reicht dir nicht aus. Du möchtest auch noch gern das zweite machen. Jetzt hast du aber schon gesagt, das fiel dir schon auch schwer. Also schwer das Lernen und der Stress. Und es ist ja auch eine gehörige Portion Stress. Aber trotzdem gab es ja dann irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, ich tue mir das jetzt nochmal an. Ja, was war das? Weil man kann ja auch mit dem ersten Staatsexamen wunderbar Geld verdienen. Und wir hatten ja auch hier schon Leute im Interview, die auch nur in Anführungszeichen das erste Staatsexamen haben und auch ein erfülltes Berufsleben haben.
Ja, es waren irgendwie mehrere Punkte. Es waren einmal die Kollegen bei Zara, die unglaublich nett waren und die mir auch in einem halben Jahr gezeigt haben, dass ja Jura einfach auch stressfrei sein kann, in Anführungszeichen. Und das ist die haben mir ja so ein bisschen den Spaß dran zurückgegeben und haben mich auch ermutigt, nochmal weiterzumachen oder die Entscheidung nochmal zu überdenken. Und zum anderen Teil war es dann wahrscheinlich schon der Ehrgeiz, der einen dann dazu treibt, wenn man sagt, okay, ist schon so weit gekommen, jetzt möchte ich es auch zu Ende machen. Also für mich persönlich mit dem zweiten Examen.
Dann hattest du dein zweites Staatsexamen und dann hast du jetzt am Lernen so viel Spaß gehabt, dass du gesagt hast, so, jetzt bin ich mal im Flow, jetzt mache ich auch noch ein LLM. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also ich habe tatsächlich den LLM während dem Examen gemacht, während dem Referendariat, weil mein letzter Teil vom Referendariat in die Corona-Pandemie-Zeit fiel.
Ah, okay.
Und eigentlich hatte ich tolle Pläne mit Wahlstationen in Südafrika und dann noch ein bisschen Reisen. Und das fiel aber alles ins Wasser. Und dann dachte ich mir, okay, das war dann die Zeit nach den schriftlichen Prüfungen. Dann dachte ich mir, okay, was mache ich denn jetzt? Ich konnte die Wahlstation eigentlich nur so remote machen, aber da fiel einfach, die konnten da auch nicht so gut damit umgehen. Also hatte ich eigentlich relativ wenig zu tun. Und dann habe ich geguckt im LLM und vielleicht, dass ich dann halt so direkt nach dem mündlichen starten könnte und habe dann so einen in Turin, oh, ist mein AirPod runtergefallen, so, Moment.
Kein Problem.
So viel zu die Pannen, die wir nicht rausschneiden können.
Alles gut.
Okay, wobei ich, genau, ich hatte mir überlegt, was ich da einfach noch reinquetschen kann in die Zeit und habe dann einen LLM in Turin gefunden, der zweigeteilt war, also ein Teil im Heimstudium und den Teil dann vor Ort. Und habe mich da angemeldet, bin genommen worden und habe dann den Teil im Heimstudium in der Zeit gemacht bis zu den mündlichen Prüfungen und hatte dann den Plan, nach Turin zu gehen. Aber weil Corona dann länger dauerte, als ich geplant habe, konnte ich das auch nicht machen und habe dann angefangen zu arbeiten.
Okay, das heißt, du hast dein LLM zwar in Turin auf dem Papier gemacht, in Anführungszeichen, bist aber wahrscheinlich gar nicht in Turin gewesen oder wenigstens mal zur Zeugnisabholung. Also kennst du die Stadt?
Nein.
Also auch selbst das Zeugnis hat man dir dann per Post, per PDF zukommen lassen.
Aber es ist ein sehr schönes Zeugnis, muss man sagen. Es kann, steht unseren Staatsexamenzeugnissen weit voraus.
Okay. Ja, das ist auch nicht so allzu schwer, muss man sagen. Also ich weiß nicht, wie dir deine Staatsexamenzeugnisse aussehen. Meine sehen sehr humorlos aus, muss ich sagen.
Ja, sehr trifft.
Ja, genau. Aber dann wäre Turin ja vielleicht ein schönes Urlaubsziel mal.
Auf jeden Fall auf der Bucketlist.
Ja, okay.
Aber warum dann? Du hast dann angefangen zu arbeiten als Anwältin direkt? Oder nochmal in einem Unternehmen? Oder?
Nee, ich bin direkt, also ich hatte am Freitag meine mündliche Prüfung und am Montag habe ich bei Telewesting angefangen. Genau, also direkt.
Aber nicht aus Versehen, denke ich mal, sondern weil du da vorher sich genau dafür entschieden hattest oder weil Kontakte dahin bestanden oder?
Nee, ich hatte mich dann am Ende, als die Noten von der schriftlichen auch da waren, dann hatte ich mich auch beworben, dann weiß man ja irgendwie, wo der Weg so ein bisschen hingehen kann. Und genau, hatte dann mehrere Bewerbungsgespräche und habe mich dann für Taylor Wessing entschieden.
Okay. Bewusst also auch für eine Großkanzlei dann?
Genau, obwohl ich mir immer gesagt habe, während meinem ganzen Studium, ich möchte niemals in die Großkanzlei. Ich habe in meiner Zeit in München viel nebenbei gejobbt, auch in Großkanzleien und hatte da meine Erfahrung, dass, also aus jetziger Sicht ein bisschen lächerlich, aber dass ich als Vimi da mal so bis 10 Uhr sitzen musste und noch auf eine Rückmeldung von einem Partner warten musste für eine Präsentation. Und das fand ich damals so schrecklich, dass ich mir geschworen habe, so boah, niemals, niemals werde ich so viel arbeiten. Aber.
Und jetzt bist du in der Situation, dass du die Vimis warten lassen kannst bis 10 Uhr abends.
Nein, ich schicke die immer sehr pünktlich nach Hause. Also wirklich, da achte ich drauf.
Sehr vorbildlich. Aber jetzt bist du jetzt bei Taylor Wessing und du hast jetzt auch schon geschrieben, erzählt, wie du quasi zu Taylor Wessing gekommen bist. Aber irgendwann musst du ja mal dann den Abzweig genommen haben, Moment mal. Das Datenschutzrecht und das IT-Recht, das interessiert mich. Oder wann kam das Interesse für dieses Thema? Es hat nicht viel mit Mode zu tun.
Ja, das stimmt. ich habe in meinem Referendariat dann die Anwaltsstation in einer IP-Rechtskanzlei gemacht. Und dachte mir dann irgendwie, okay, jetzt mache ich schon
Intellectual IP-Recht. Properties für die Nicht-Juristen unter uns, ja. Also.
Und dachte mir, ich muss mich dann jetzt habe ich es irgendwie schon gewählt, jetzt muss ich da auch dranbleiben, habe dann auch mein LLM im IP-Recht gemacht und habe aber währenddessen immer gemerkt, so, boah, also irgendwie ich und IP-Recht und Markenrecht und Urheberrecht und dann musst du da ja aus meiner Sicht tausend Gerichtsentscheidungen kennen und lesen und die kleinen feinen Unterschiede und ich dachte mir immer so, boah, irgendwie, also ist jetzt blöd, jetzt bin ich da gefangen, aber so ganz toll finde ich es nicht. Und hat mich dann aber natürlich, weil ich auch charakterlich einfach so bin, einfach Dinge durchziehen, auf IP-Stellen beworben und hatte da auch Vorstellungsgespräche und bei Taylor Wessing auch im IP-Recht. Und irgendwie ist meine Bewerbung dann auch in den IT-Rechtsteil rübergeschwappt und mein jetziger Chef Axel von den Busche hat dann gefragt, ob wir mal ein Gespräch führen wollen. Er wird sich auch gerne vorstellen und sie suchen jemanden. Und dann dachte ich mir erst so, oh, Datenschutz, ich weiß ja nicht. Das hatte bis zu dem Zeitpunkt immer so einen sehr langweiligen Beigeschmack. Also ich dachte immer so, ach, also es ist nur trocken und also irgendwie, nee, das kann ich nichts damit anfangen. Und hab dann aber trotzdem mit ihm gesprochen und ja, ich weiß nicht, wer Axel kennt, aber ich sage immer, liebevoll, er ist ein Menschenfänger. Er schafft es einfach in 5 Minuten, jemanden von sich zu überzeugen und von der Sache zu überzeugen. Und die Taktik hat er auch bei mir angewandt. Und dann fand ich Datenschutz eigentlich ganz spannend und IT-Recht. Und habe dann auch angefangen und das bis zum heutigen Tag wirklich kein einziges Mal bereut.
Du wolltest also aus einem Bereich, wo es nicht so viele juristische Diskussionen gibt, in einen anderen Bereich gehen, wo es nicht so viele juristische Diskussionen gibt und Rechtsprechung gibt.
Ich kann sagen, im Datenschutz gibt es ja zum Glück überhaupt keine Gerichtsentscheidung.
Ja.
Das stimmt, aber irgendwie, ich glaube, man hat ja auch so persönlich, man merkt, ob es passt oder nicht. Mhm. Und also bei IP hatte ich immer diesen Störfaktor. Das hat irgendwie mich nicht so gecatcht wie jetzt im Datenschutz.
So. Ja, aber beide Sachen, also sowohl IP als auch IT und Datenschutz, haben ja ganz viele Berührungspunkte mit Technik.
Genau. Ja.
Bist du in irgendeiner Art und Weise technikaffin oder ist das quasi auch was, wo du dich jetzt reinfuchsen musstest und das einmal ein notwendiges Übel ist jetzt?
Also ich bin schon ein kleiner Techie, aber ich profitiere auch sehr davon, wenn wir Mandanten haben, die eine gute IT-Abteilung haben und nette Mitarbeiter in der IT-Abteilung, die uns dann ganz detailliert erklären, wie manche Tools und manche Sachen funktionieren. Aber man lernt, also man eignet sich schon so ein gewisses Verständnis über die Jahre an.
Mhm. Ja. Aber es ist ja mal ein Grundverständnis und auch eine vielleicht Begeisterung für das Thema, dann das hilft natürlich dabei. Ne? Wenn man es komplett das ablehnt, dann wird es sehr schwer.
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde auch gerade in der Zeit, das passiert ja so viel in dem Bereich und auch in der technischen Entwicklung. Das ist einfach super spannend.
Ja. Okay, jetzt bist du da, wo du heute bist, also in der Großkanzlei. Hast da jetzt auch schon deine ersten Schritte in der Großkanzlei getan? Bist da jetzt quasi kein Newbie mehr? Jetzt mal unabhängig von, also klar, du sollst keine Mandanten nennen, aber was liegt denn so tagtäglich regelmäßig auf deinem Schreibtisch? Was sind denn so typische Dinge, um die du dich kümmerst, wenn es so um Mandanten geht?
Ja, also unsere Arbeit ist so ein bisschen wie die verlängerte Rechtsabteilung im Datenschutzrecht. Also so ein Teil davon auf jeden Fall. Also es sind im Datenschutzrecht einfach wirklich Anfragen aus dem Alltagsleben jeder Rechtsabteilung. Also wir haben eine Betroffenenanfrage, ein Auskunftsersuchen, wie gehen wir damit um? Oder wir haben eine Beschwerde, jemand will seine Daten gelöscht haben. Wir wollen ein neues Tool einsetzen, wie machen wir denn das? Wir wollen die Mitarbeiter befragen oder irgendwas mit den Mitarbeiterdaten machen. Dürfen wir das überhaupt? Also wirklich so totale Alltagsprobleme. Also auch nicht immer die von der Rechtsabteilung direkt kommen, sondern auch mal von der Personalabteilung oder der IT-Abteilung eben. Und dann haben wir noch auch ganz klassisch im Datenschutzrecht Behördenverfahren. Also wenn dann manche Sachen vielleicht ein bisschen eskalieren, jemand beschwert sich bei der Behörde, es geht ins Anhörungsverfahren, da machen wir auch einiges dazu. Und ein anderer Teil ist dann IT-Recht. Also wir machen viele Softwareverträge, Hardwareverträge. Software as a Service Cloud ist gerade ein großes Thema. Ich persönlich arbeite mit meiner Partnerin auch viel im Gesundheitsbereich. Da machen wir auch jetzt auch gerade viel mit KI natürlich.
Ich muss auch dann, diese Buchstaben gehen auch an euch nicht vorbei, KI, ja?
Definitiv nicht. Und hat ja auch eine starke Verknüpfung mit dem Datenschutzrecht. Einfach jedes KI-Tool braucht ja irgendwie Daten, die es verarbeiten kann. Und auch jetzt immer mehr die neuen Digitalgesetze, also Data Act, DSA, DMA, KI-Verordnung zählt ja auch noch ein bisschen damit rein.
Der Gesundheitsdatenraum, genau. Ne, und sowas.
Gesundheitsdatenraum, genau, SGB 5, 393, SGB 5 hatten wir jetzt auch viel. Ja, genau. Das ist einfach alles bunt gemischt und ich habe, seit ich angefangen habe, auch keine Sachen zweimal gemacht.
Immer. Und da Taylor Wessinger jetzt keine ganz kleine Kanzlei ist, würde ich mal behaupten, ihr habt wahrscheinlich auch eher mit großen Unternehmen und Konzernen zu tun oder vielleicht auch durchaus mal den Mittelständler mit 50 Mitarbeitern, der auch mal um die Ecke kommt.
Das ist ganz gemischt tatsächlich. Also wir beraten jetzt nicht nur die Großen, sondern auch die Mittelständischen und auch manchmal Startups und kleinere Unternehmen. Also da differenzieren wir nicht.
Okay. Also wer den Tagessatz bezahlen kann, der wird halt. Okay, verstehe. Jetzt sind das so typische Dinge, die du jetzt auf deinem Tisch hast. Und du hast schon gesagt, da ist quasi kein Tag wie der andere, weil immer wieder was Neues dazukommt. Was sind denn das, was reizt dich denn auch daran, dass das eben vielleicht keine Routine ist und man vielleicht auch keinen 9-to-5-Job hat? Hat das für dich einen besonderen Reiz oder nimmst du das jetzt einfach, gehört das einfach jetzt dazu? Punkt.
Ja, es ist einfach sehr schnelllebig. Dadurch, dass bei uns in unserem Bereich so viele Entwicklungen sind, es wird einfach nicht langweilig. Also egal, welchen Vorbehalt Datenschutz vielleicht irgendwie mit sich trägt oder welches Vorurteil man da irgendwie haben möchte, es ist einfach in der Praxis überhaupt nicht so. Und auch hinter dem ganzen Datenschutzrecht liegt ja auch eine gewisse Sinnhaftigkeit. Also diese moralische Komponente an meiner Arbeit, die mag ich schon auch sehr. Ich persönlich finde prinzipiell Datenschutz als was sehr Sinnvolles, was jedem von uns zugutekommt. Da mag jetzt ein Unternehmen vielleicht irgendwie anderer Meinung sein mit den ganzen Anforderungen, die man umsetzen muss. Aber ich glaube, auch da kann man einige Wettbewerbsvorteile erzielen gegenüber anderen Unternehmen, wenn man das ordentlich macht. Ja, und es ist immer spannend. Ich mache nie irgendwie Sachen doppelt. Ja, und so ist auch irgendwie unser Arbeitsalltag. Also es ist sehr leicht, also leicht in Anführungszeichen, es ist einfach sehr abwechslungsreich. Man kann sich viel mit Kollegen austauschen, und man lernt halt auch extrem viel. Das ist schon noch, also ja.
Jetzt korrigier mich, das, was du mir jetzt so erläutert hast, hört sich jetzt primär so an, als wenn ihr da sehr, sehr beratend unterwegs seid. Oder ist das auch hin und wieder mal so, dass du auch für deine Mandanten vor Gericht stehst, beispielsweise in Bußgeldverfahren oder ähnlichem?
Ja, das ist eher selten der Fall. Also wir arbeiten sehr viel präventiv und jetzt nicht viel im Litigation-Bereich machen wir auch. Aber ich glaube, ja, so 70% der Arbeit ist eher präventiv und sehr beratend. Genau.
Machst du das dann auch, dass du auch wirklich vor Gericht stehst, oder ist das, weißt du gar nicht mehr, wo deine Robe hängt?
Hatte ich bereits, aber jetzt auch schon, glaube ich, im letzten Jahr überhaupt nicht tatsächlich. Ich weiß aber trotzdem, wo die Robe hängt.
Okay. Und bist du glücklich mit dem Umstand, dass du nicht so häufig vor Gericht musst? Ich frage für einen Freund. Oder würdest du gerne mehr vor Gericht gehen?
Für diejenigen, die heute zum ersten Mal sind, Michael ist nicht so wahnsinnig gerne vor Gericht.
Nein.
Ja, da bin ich auf deiner Seite, Michael. Ich brauche das auch nicht zum Leben. Das gibt mir
Ja,
nicht viel. Also,
okay.
ich glaube, man stellt sich es auch immer spannender vor. Hast du es einmal gemacht, hast du es gefühlt? Ja, kannst du. Also, ja, es ist bestimmt, also ich möchte jetzt keinem Litigation-Anwalt zu nahe treten. Hat bestimmt auch seine Vorteile, aber also ich für mich persönlich brauche es nicht. Ja.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe noch eine Frage, ich muss aber quasi zeitlich gesehen eine ganz kurze Rolle rückwärts machen. Und zwar habe ich gesehen, dass du quasi während deiner Studienzeit eine Ausbildung zur zertifizierten, ich muss das ablesen, Wirtschaftsmediatorin abgelegt hast. Warum? Hattest du zu viel Tagesfreizeit noch während des Studiums, oder was hat dich daran gereizt? Was war da der Antrieb?
Da hast du jetzt ganz schön in den Tiefen meines CVs gegraben. Ich wusste gar
Ja,
nicht, dass
steht auf
das
der
noch drinsteht.
Webseite.
So. Ja, das war an der LMU einfach ein Angebot. Das war so ein Kurs, den man nebenbei noch mitmachen konnte. Und da kam mir die Mediation auch gerade so auf und war irgendwie gefühlt was Neues. Und da dachte ich mir einfach mal, ja, spannend, gucke ich mir einfach mal an. Habe da aber, glaube ich, mittlerweile keine gefestigte Meinung mehr zu. Also auch einfach keine Erfahrung, gehört nicht zu meinem Beratungsalltag und ja.
Ich würde jetzt aber mal behaupten und mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das kommt dir jetzt an der einen oder anderen Stelle doch wieder zugute, weil du, wenn du berätst im Datenschutz, ja, würde ich meinen, ab und an mal mit unterschiedlichen Abteilungen und unterschiedlichen Ansichten zu tun hast und die dann vielleicht, ne, wenn die aus einem Unternehmen kommen, so ein bisschen unter einen Hut bringen musst und denen erklären musst, warum jetzt viele Dinge nicht gehen aus Datenschutzsicht vielleicht, wie sich das die IT-Abteilung so gewünscht hat zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Das kann auf jeden Fall sein. Ja. Aber ich glaube, das lernt man auch mit, gehört einfach zum Anwaltsein dazu, dass man ein
Okay.
bisschen vermittelt. Ja.
Genau, aber es ist ja nicht jedem
Ja.
gegeben, und ich glaube, so die Grundzüge dieser
Ja.
Mediationsausbildung schaden da zumindest, glaube ich, nicht. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Gut, jetzt gehen wir mal noch mal so ein bisschen weiter ins Hier und Jetzt. Jetzt bist du regelmäßig bei Mandanten und hörst natürlich auch deren Sorgen und Nöte. Und bist ja als Beraterin da auch tätig. Jetzt gibt es ja im Moment auch so die ein oder andere Diskussion, naja, wie soll das denn mit der DSGVO weitergehen und so. Was hörst du denn da hauptsächlich von deinen Mandanten? Sind die alle total glücklich mit der DSGVO? Bist du total glücklich mit der DSGVO oder mit den IT-Gesetzen? Muss ja nicht nur, es kann ja auch die KI-Verordnung sein, wo viele im Moment drüber am Schimpfen sind. Wie ist da so deine Erfahrung, dein Gefühl dazu?
Also ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass es aus Unternehmersicht, also aus Sicht der Verantwortlichen, die eben die Verantwortung dafür tragen, dass die DSGVO im Unternehmen umgesetzt wird, dass es da einige Kritik gibt und einige Punkte, wo einfach mit gerungen wird. Aber ich glaube, dass sich in Bezug auf die DSGVO mittlerweile im Markt eine Art Akzeptanz etabliert hat. Also es ist jetzt so und man weiß, man kommt da nicht mehr irgendwie außen rum. Man weiß auch, es kann gefährlich werden, wenn man sich nicht dran hält. Ich persönlich finde, dass die DSGVO, vor allem wenn man das jetzt mit den neuen EU-Digitalgesetzen vergleicht, ein sehr verständliches, schön geschriebenes Gesetz ist.
Wer sich über die DSGVO ärgert, der kennt die anderen Gesetze noch nicht. So könnte man es auch formulieren. Wer die nicht versteht, soll man die KI-Verordnung versuchen zu verstehen.
Ja, es ist wirklich so. Ich finde, ja, also ich würde da auch, ich weiß, es wird auch im Moment diskutiert, ob man irgendwie DSGVO 2.0, ob man da was überarbeiten soll, ob man da irgendwie Ausnahmen für KMU macht. Würde ich jetzt, also ich glaube, wenn man andere EU-Digitalgesetze vereinfacht, wäre den Unternehmen mehr geholfen, als wenn man jetzt nochmal an die DSGVO rangeht. Oder wenn man einfach mal einen Regulierungsstopp macht und jetzt nicht jedes Jahr nochmal ein neues Gesetz auf den Markt bringt, wäre das hilfreicher, als jetzt nochmal an die DSGVO ranzugehen. Weil am Ende führt das ja auch wieder dazu, dass jeder prüfen muss, hat sich denn für mich jetzt irgendwas geändert, muss ich denn jetzt irgendwas umstellen, kann ich das dann, meine DSGVO-Compliance, die ich jetzt seit 7 Jahren etabliert habe, kann ich die denn jetzt so belassen oder muss ich die Hälfte wieder streichen? Ja, also.
Wobei das jetzt, wenn ich, du hast vielleicht viel mit großen Konzernen zu tun, ich habe es häufiger mit mittelständigen Kunden zu tun. Das, was du sagst, würde ich grundsätzlich unterstreichen unter der Prämisse, dass alle sich denn an die DSGVO halten, / sich drum kümmern, was sich beim Mittelstand auch bis 7 Jahre nach Inkrafttreten oder nach Wirksamwerden der DSGVO leider immer noch nicht beobachte. Denen wäre mit einer Vereinfachung geholfen, weil, ja gut, wie auch immer. Aber da kommen wir dann in der Tat, ich stelle ja immer so ein bisschen die flapsige Frage, die Stefanie Richter ist jetzt einen Tag Kaiserin von Europa und kann mal im Bereich der Gesetze das ändern, was sie gerne ändern will. Das kann natürlich was mit der DSGVO zu tun, das kann aber auch was mit anderen regulatorischen Gesetzen zu tun haben. Wo würdest du denn quasi ansetzen oder was würdest du denn gerne ändern wollen? Oder bist du total glücklich? Beratergold.
Also aus der Brille kann alles so bleiben, wie es ist. Nee. Also ich würde jetzt nichts an der DSGVO ändern, aber ich würde zum Beispiel an der KI-Verordnung die Verständlichkeit erhöhen. Und ich hatte kürzlich mit dem Cyber Resilience Act zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr da schon Gelegenheit hattet, einen Blick reinzuwerfen.
Ja, aber hab's dann schnell wieder gelassen.
Tat mir wirklich im Herzen weh, weil ich mir gedacht habe, also wenn ich das jetzt nicht verstehe und ich musste dann einen Vortrag vorbereiten zu, wie sollen das denn Mitglieder einer Rechtsabteilung in einem Unternehmen, die erstens nicht die Zeit dafür haben, jetzt einfach mal ein 80 Seiten langes Gesetz zu lesen, wie soll man das denn verstehen? Das ist auch sehr technisch, das muss man auch dazu sagen, aber also weiß ich nicht, wie man das vernünftig umsetzen soll. Und das kostet Geld und das kostet enorm viel Zeit. Also, ja.
Aber es ist doch kein Problem. Da gibt es genau wie bei der KI-Verordnung dann schöne Leitlinien, schlanke 200 Seiten von der EU-Kommission. Die kann man dann nochmal an einem Wochenende kurz durchlesen. Dann versteht man das doch alles. Ist doch kein Thema.
Ja, wenn es so wäre. Es gibt in der Tat von der Bundesrepublik gefördert sogar eine KI, ein LLM, mit dem man Texte reingeben kann und man bekommt sie dann in vereinfachter Sprache wieder raus. Vielleicht solltest du das mal ausprobieren, aber Spaß beiseite. Ja, spannend zu hören. Also Cyber Resilience Act betrifft euch also auch im Sinne von, da müsst ihr auch Beratung dazu machen. Du hast gesagt, du musstest dazu einen Vortrag halten. Ist das denn schon bei vielen eurer Kunden angekommen oder ist das im Moment eher noch so ein bisschen, der Kunde, der sich dazu meldet, so ein bisschen das Einhorn?
Ja, es ist eher letzteres. Ich glaube, angekommen ist mittlerweile die NIS-2-Richtlinie, die jetzt ja gerade pausiert. Das ist, glaube ich, im Cybersicherheitsrecht gerade vorherrschend. Aber ja, der wird kommen. Also man kommt da nicht mehr außen rum.
man versucht dann so einen Schritt nach dem anderen. Ich meine, es war in Kraft, aber wird ja dann erst in, ich glaube, 2 oder 3 Jahren wirksam. Ja. Und das heißt, es ist ja noch lange hin. Bis dahin habe ich noch andere Hausaufgaben zu erledigen als, ja, als Unternehmer, gerade in dem Bereich. Man ist ja, wenn du, weil du eben gesagt hast, mit Gesundheitsdaten und vielleicht mal eine Cloud-Anwendung, das ist ja ein höchstem Maße regulierter Bereich. Ne? Ich weiß ja gar nicht, da weiß man ja gar nicht, wo man zuerst anfangen soll zu prüfen. Da hat man, glaube ich.
Bei der Gematik, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, gut, das auch. Aber da hat man ja wirklich andere Dinge zu tun. Dann kann ich es so ein bisschen auch verstehen, wenn man sagt, so, das ist erst in 2 Jahren soweit, dann das schieben wir nochmal so ein bisschen auf die lange Bank, gucken uns erstmal die anderen Hausaufgaben an, die eher anstehen. Ne? Das kann ich aus Unternehmenssicht natürlich schon nachvollziehen.
Absolut.
Ja, aber ja, vereinfachen wäre schön, gerade bei der KI-Verordnung wünscht man sich an mancher Stelle einfach mal, dass da einfach mal ein Punkt gemacht wird. Also einfach ganz banal mal 3 Sätze machen und nicht einen langen Satz. Also da würde schon, glaube ich, viel geholfen sein, weil das, ich finde es auch schrecklich geschrieben, ehrlich gesagt. Also allein abgesehen von dieser Komplexität ist es schrecklich geschrieben, allein von der Formulierung her. Das könnte man, finde ich, auch wirklich mal angehen. Das würde schon helfen. Die Standardfrage, die ich immer stelle, ist mit dem Blick auf deinen Lebenslauf. Du hast gesagt, du bist da ja so richtig in Jura rein, hast du zwar Bock drauf, aber warum? Weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr selber so genau. Auf jeden Fall Jura, was du dir davon jetzt ursprünglich mal gedacht hattest. Ich weiß nicht, ob das eingetreten ist, was du ursprünglich mal gedacht hattest. Ich tippe mal wahrscheinlich nein, hat einen leichten anderen Wendung genommen. Du hast gesagt, du hast dich da durchgebissen und gemacht und auch schon mal auch Rechtsgebiete gemacht, die dich eigentlich gar nicht so wahnsinnig interessiert haben. Kannst du aus deinem dann nicht so ganz unsteinigen Weg etwas ableiten, wo du sagst, ich kann Menschen, die jetzt gerade auf dem Weg dahin sind, wo ich jetzt bin, da ein paar Tipps geben für Sachen, die sie unbedingt machen sollten oder die sie vielleicht überhaupt gar nicht machen sollten?
Ja, also auf jeden Fall auf sich selbst achten. Also irgendwie frühzeitig lernen, irgendwie seine Grenzen zu kennen. Und ich kenne das ja selber noch, gerade wenn man irgendwie aufs Examen lernt, dann zieht man einfach durch, macht keine Pausen und man hört das dann immer wieder als gut gemeinten Tipp und denkt sich so, ach ja, mach du selber deine Pause, ich brauche keine.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, also es bringt halt einfach nichts. Wenn der Kopf voll ist und der Körper nicht mehr kann, dann bringt auch das ganze Lernen nichts. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man irgendwie, das merke ich auch jetzt bei der Arbeit, wenn ich arbeite bis abends und ich merke irgendwann, dass der Kopf voll, dann gehe ich halt auch nach Hause und am nächsten Morgen sieht die Welt wieder anders aus und es funktioniert wieder und ich habe andere Gedanken, ich habe bessere Gedanken und ich arbeite auch viel effektiver und schneller und so ist es beim Lernen ja auch nichts anderes.
Also nicht nur die Cyberresilienz, sondern auch die eigene Resilienz. Ne?
Ja, das ist ein sehr gutes Wortspiel.
Und, ja, sind wir berühmt für schlechte Wortspiele.
Und ansonsten einfach nicht so viel hinterfragen. Also ich bin da, wo ich jetzt heute bin, ich bin da sehr glücklich. Aber ich habe einfach immer gemacht, ich habe irgendwie Chancen ergriffen und ich habe immer auf mein Bauchgefühl gehört, auch bei der Jobwahl. Und dann einfach, manche tendieren, dass man viele Dinge zerdenkt und hinterfragt und dann nochmal zurückschiebt. Aber ja, ich bin eigentlich immer gut damit gefahren, die Dinge einfach anzupacken und zu machen. Mhm. Und dann ist auch immer was Positives bei rausgekommen.
Ja. Gut. Klingt nach einer positiven Einstellung, ja. Und vielleicht auch so ein bisschen nach dem Motto, wenn sich eine Tür schließt, dann geht halt eine andere auf. Ne? Dann gib dem Glück mal eine Chance sozusagen.
Ja. Gut. Ja, ich habe es gerade schon so ein bisschen anmoderiert. Das ist fast schon das perfekte Schlusswort, was die Stefanie da gesprochen hat. Aber nichtsdestotrotz, ja, du hast das jetzt so gesagt, naja, du hast dann irgendwann auch gesagt, okay, jetzt einfach mal machen. Und dann geht das schon irgendwie, aber dann nochmal so ein bisschen nachgehakt, wo waren denn für dich dann auch so diese Stolpersteine, wo du gesagt hast, okay, das war einfach so ein Punkt, wo ich gedacht hätte ich jetzt auch sein lassen können, ich habe es aber irgendwie durchgezogen.
Ja. Also wahrscheinlich meine IP-Zeit, wo ich mir ganz lange dachte, ich muss das jetzt einfach machen. Mhm. Da hätte ich auch schon früher mal überlegen können, ob es noch andere Optionen gibt. Ja, und ich habe an dem Moment, wo ich merkte, okay, ich brauche wirklich eine Pause nach dem ersten Examen, da habe ich mir die auch genommen, um mich nochmal irgendwie neu zu sortieren. Ja. Aber ich bin tendenziell eher ein sehr positiver Mensch, deswegen halte ich mich mit Stolpersteinen nicht so lange auf, sondern versuche immer schnell weiterzugehen. Aber klar, ich bin bei weitem nicht perfekt und auch in meinem Leben ist nicht alles positiv. Ich tendiere zum Beispiel auch dazu, dass ich immer sehr viel zu allem Ja sage und mir dann auch zu viel aufhalse und sehr viel nebenbei mache. Das hat beruflich den positiven Effekt, dass man dann in so eine ja, positive Spirale kommt und es entwickeln sich immer mehr Gelegenheiten. Aber es hat natürlich auch den Effekt, dass ich mal an den Wochenenden an meinem Schreibtisch sitze und eben Dinge aufarbeite.
Und du dir trotzdem netterweise Zeit für uns nimmst, das ist schon mal sehr schön, sehr positiv.
Genau, vielen Dank deswegen an dieser Stelle an die Stefanie Richter, dass sie sich heute hier Zeit für uns genommen hat. Danke natürlich auch an euch da draußen, dass ihr uns und der Stefanie heute zugehört habt und zugeschaut habt. Vielen, vielen Dank dafür. Wie immer bei solchen Formaten, wenn ihr auf welcher Plattform ihr auch immer das jetzt gehört oder gesehen habt, ich bin mir ziemlich sicher, da kann man Sterne vergeben, da kann man Daumen nach oben vergeben oder was auch immer. Macht das bitte, das freut den Algorithmus und am Ende des Tages natürlich auch uns. Wenn ihr eine Frage an die Stefanie habt, auf dem Kanal, auf dem ihr das jetzt hier gerade geschaut habt, bin ich mir ziemlich sicher, kann man auch Fragen stellen, kann man Texte hinterlassen. Dann fragt das bitte, dann kriegen wir das sicherlich mit der Stefanie in irgendeiner Form hin und her kommuniziert. Und ansonsten bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als Danke. Und wenn die Stefanie mag, darf sie dann auch gleich noch das Schlusswort sprechen. Aber ansonsten sagen wir euch da draußen ein dickes, fettes Dankeschön. Und wir verbleiben einfach bis zum nächsten Mal. Stefanie, magst du noch was sagen?
Ein großes Danke an euch beide, dass ihr dieses Format macht, für die vielen, vielen netten Fragen. Und ich hoffe auch, den Zuschauern gefällt's.
Das wollen wir doch denken. Bis dann, macht's gut.
Tschüss. Danke, tschüss.
Tschüss.